So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Release Management und Verwalten von Deployments mit dem TFS 2013. TFS 2013 wurde am 17. Oktober offiziell released. Also für diejenigen, die den noch nicht installiert und nicht abgegradet haben, das wäre jetzt anschließend an diese Tech Days eine gute Möglichkeit. Mein Name ist Hansi Gscherr, ich bin bei der Microsoft Schweiz angestellt und arbeite dort im Bereich ALM, also das heißt alles, was mit Team Foundation Server, Visual Studio, die DevTools zu tun hat, bin ich zuständig als sogenannter Technical Solution Professional. Also ich bin technisch, habe eine technische Rolle, bin technisch verantwortlich für diese Tools innerhalb der Schweiz. Wir befassen uns heute mit zwei Themen. Das eine ist Release Management. Das werde ich anschließend beleuchten. Und zwar aus dem Grund, weil das ist eine ganz neue Komponente. Die wird übrigens erst morgen offiziell announced an diesem Launch in New York. Was ich hier zeige, ist eine Preview-Version, ist aber die 1:1, die Funktionalität wird dort integriert sein. Aber zuerst werden wir etwas über die Personen in einem Team sprechen, über die Prozesse in einem Team und dann über dieses T-Tools oder Technology, dass wir das anschauen, weil Release-Management und Tooling ist das eine und da müssen irgendwelche Leute da sein, die dann das Ganze auch umsetzen. Es müssen oft auch Kunden, Stakeholder das bezahlen und das werden wir zuerst anschauen, sozusagen als Vorbedingung, um dann das Release-Management darauf aufzubauen. Diese drei Elemente bei den Personen, da gibt es verschiedene Charaktere in jedem Team. Also da gibt es Leute, die rennen mit dem Schild voraus, mit der Faust nach oben. Und dann gibt es die ganz Langsamen, die rennen immer etwas hinterher. Sie können sich selbst aussuchen, welche Person sie da sind. Was jeder nicht gerne sein möchte, ist natürlich so ein langweiliger Prozessarchitekt, der dann sagt, ja, wir haben zuerst diese Tätigkeit, die wir erledigen möchten und dann das. Aber auch das braucht es natürlich irgendwo in einem Team. Jemand, der sagt, wir haben eine regulatorische Auflage, wir haben einen gewissen Prozess, der verfolgt werden muss und schlussendlich kommt ein Stück Software am Ende von einem Sprint oder von einer Iteration raus. Und ganz zum Schluss gibt es irgendwelche Tools, die ändern sich über die Zeit. Da hat es vielleicht früher hat es Tools gegeben, die haben nur Source Code verwalten können. Da gibt es Tools heute, die können sehr viel mehr. Team Foundation Server ist eines davon. Und auch diesen Trend muss man irgendwo in einem Softwareprojekt gerecht werden. Was haben wir bei Microsoft und auch in sehr vielen agilen Softwareprojekten, was sehen wir da für Trends? Und zwar, das eine ist, wir haben öftere und kürzere Release-Zyklen, also öftere Releases, kürzere Zyklen. Also das heißt, wir können nicht mehr alle zwei Jahre einen Major-Release ausliefern, sondern wir müssen sehr viel schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren, monatlich, täglich, es gibt sogar sehr große Projekte, die releasen mehrmals täglich. Feedback vom Kunden müssen irgendwie eingearbeitet werden. Also wir bekommen das Feedback vom Kunden. Das können wir nicht nach zwei Jahren alles einarbeiten, sondern wir müssen das kontinuierlich tun und schlussendlich auch unsere Fehler, die entstehen oder neue Features, die deployed wurden, müssen wir relativ schnell reagieren können, um eben auch unsere Software auch eine Rechtfertigung am Markt zu geben. Wir müssen zu unseren Stakeholdern irgendwie transparent sein, weil das sind diejenigen, die uns Geld geben, die sponsoren uns und schlussendlich bezahlen die unser tägliches Brot, damit wir überhaupt die Tech Days an den Tech Day, dass wir die Tech Days besuchen können. Und das habe ich schon angesprochen, das letzte, Compliance und Regulation. Das heißt, wir haben vielleicht zu den alten Tagen haben wir ab unserem Entwicklerrechner haben wir ein Bild gemacht, haben den irgendwo per E-Mail hingeschickt. Der wurde irgendwo installiert von irgendjemandem und schlussendlich, wenn ein Fehler aufgetreten ist, der vielleicht größere Auswirkungen auf das System hatte, gab es ein Fingerpointing und jeder hat gesagt, der war's oder das E-Mail hat nicht richtig funktioniert. Ja, welche Version war es denn, die wir installieren mussten? Und da brauchen wir einen Kontrollmechanismus, um das entsprechend zu überwachen oder auch zu dokumentieren. Jetzt, wenn wir so einen Prozess implementieren, haben wir verschiedene Probleme oder verschiedene Herausforderungen. Also wir haben immer einen Prozess, der gibt immer irgendwelche Risiken und diese Risiken, die muss irgendjemand tragen. Ich habe ein gewisses Investment für einen Change, das gemacht wird und mit diesem Investment für den Change kann ich ein entsprechend schnelleres Release-Management rechtfertigen. Und ich habe dann auch später die Möglichkeit, moderne Technologien schneller zu adaptieren. Also das ist im Prinzip der wichtigste Punkt, also ich kann schneller auf den Markt reagieren, wenn ich eben mal dieses Investment getätigt habe, um schnellere Releases machen zu können. Also ich werde sicher etwas verändern müssen in meinem Team. Und das, was ich verändern muss, ist, ich muss die Developer, also die Entwickler und das Operation, den Betrieb, näher zusammenbringen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Beide Teams müssen näher zusammenarbeiten, um eben diesen Mehrwert für den Kunden täglich ausliefern zu können. Also DevOps, wenn Sie das nachschauen, zum Beispiel mit Ihrer Lieblingssuchmaschine, dann werden Sie diesen Ausdruck werden Sie finden und Sie werden auch sehr viel Literatur dazu finden und sehr viele Informationen dazu. Also früher haben wir vor allem gesprochen über den blauen Kreis. Also das heißt, ich habe einen kontinuierlichen Test-Cycle oder Test-Karussell oder wie das auch immer geheißen hat. Also ich habe eine Planungsphase gehabt, eine Codierungsphase, Build-Test und das wurde dann agiler. Und schlussendlich hatten wir immer noch alle 3 Monate einen Release, der irgendwo installiert wurde. Und mit 2 Wochen, zum Beispiel 2 Wochen Iterationen oder 2 Wochen Sprints, habe ich das Bedürfnis, sehr viel schneller und sehr viel öfters zu installieren auf eine Produktion oder auf eine Staging-Umgebung. Das heißt, dieser gelbe Teil, der erweitert jetzt meinen Cycle und macht es zu einer kontinuierlichen Tätigkeit von der Planungsphase, das Codieren, Build, Deployment etc. Das wird ein kontinuierlicher Zyklus. Ich werde nachher noch später etwas sagen, wie wir das von diesem Circle lernen können, also wie wir schneller werden und damit wir auch besser werden über die Zeit, weil beim ersten Durchgang werden Sie wahrscheinlich nicht schneller sein als von Hand. Aber der Lernprozess ist eigentlich der wichtige Punkt in diesem Zyklus. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja, jetzt hat er 5, 6 Slides gebraucht und das ist doch nicht agil, das ist doch nicht lean, ich will doch einfach nur Source Code schreiben. Also das ist sicher nicht das, was ich möchte in meinem Projekt. Aber was agile Softwareentwicklung auch sagt, oder Lean Softwareentwicklung, ich muss möglichst schnell herausfinden auf meiner ganzen Kette von Tools oder auf meinem ganzen Prozess, was eben nicht funktioniert. Und wenn ich das erst am Schluss herausfinde, habe ich eigentlich 2 Monate gearbeitet oder 3 Monate gearbeitet, ohne eine Verbesserung, ohne ein Learning daraus zu ziehen. Das heißt, ich muss sehr schnell Das tönt jetzt relativ radikal. Ich muss sehr schnell einen Fehler finden in meiner Prozesskette. Ich muss sehr schnell einen Fehler machen, damit ich eben auch sehr schnell Erfolg habe mit meinem Projekt. Und das sind die drei Metriken oder drei wichtigen Metriken, die wir hier messen können. Das sind einerseits die beiden auf den Außenseiten, links und rechts. Das ist die Cycle Time, also von dem Moment, wo ein Change reinkommt, bis der in die Produktion ausgeliefert wurde. Und das ganz rechts, das ist das Mean Time to Repair, also diese vier kleinen Buchstaben. Das heißt, oder Mean Time to Resolution. Das heißt, wenn ein Fehler in der Produktion aufgetreten ist, bis dieser Fehler behoben wurde durch den ganzen Prozess, also geplant, implementiert wurde, getestet wurde, wieder auf der Produktion ist, das ist die zweite wichtige Metrik, die eigentlich ein Team messbar macht und auch sagt, wie agil oder wie ist die Fähigkeit, in einem Team auch parallele Releases zu implementieren. Was ich jetzt als erstes zeigen möchte, ist, was Visual Studio dazu bietet. Also wie kann Visual Studio dem Entwickler helfen, um eben schneller zu entwickeln oder schneller eine gute Qualität zu entwickeln. Und dazu möchte ich ein Ding zeigen, und das sind die sogenannten Code Lenses. Und Sascha Gorti hat ja heute Morgen schon angesprochen in seiner Keynote, dass er das noch detaillierter vorstellen möchte, aber ich zeige vor allem die Integration in Team Foundation Server 2013. Diese Code Lenses, die haben die Information, ich gehe hier mal auf meinen Source Code und ich sehe hier kontextsensitive Informationen zu meiner Methode, also ich sehe mal die Referenzen, die bekomme ich aus jeder Solution raus. Ich sehe die Unit-Tests, die diese Methode abdecken. Also nur diese Methoden, von all meinen Unit-Tests sehe ich, welche Unit-Tests laufen durch diese Methode. Bringt mir als Entwickler ein gutes Gefühl, wenn ich sage, ich codiere hier etwas, lasse es laufen, dann funktioniert mindestens mal diese Methode. Und was ich auch sehe ist, und das ist jetzt ein Feature, das Sie nur kriegen mit Team Foundation Server 2013. Das ist die History auf dieser Methode aus dem Source Code Repository raus. Also ich sehe, da hat es vier Änderungen gegeben, die ich hier aufgelistet bekomme. Und ich kann jetzt auch sagen, was hat denn die Amy gemacht, als sie hier diese Änderung gemacht hat, und kann hier direkt einen Vergleich machen und bekomme eigentlich dann die Änderung. Visual Studio scrollt mir an die richtige Position. Ich sehe genau die Änderung, die zwischen meinem lokalen Stand jetzt momentan in meiner Arbeitsumgebung ist und diejenige vom Source Code Repository zu diesem Zeitpunkt. Also das gibt mir ein gutes Gefühl als Entwickler. Ich mache eine Änderung an dieser Methode. Ich muss einen Bug relativ schnell erledigen für die Produktion. Ich sehe, was ist gelaufen, was wurde auf dem Repository gemacht, und ich sehe ebenfalls auch, welche Unit-Tests wurden hier dazu zu dieser Methode geschrieben. Und ich kann auch die hier direkt hier aus diesem Kontext raus ausführen. Also ich muss nicht in einen Test-Explorer gehen, ich muss nicht warten, bis der Build fertiggestellt wurde, sondern ich sehe hier eigentlich eins zu eins, was das Testergebnis ist für diese Methode. Also das ist der Teil, der erste Teil zu dem Prozess und zu dem Arbeiten als Entwickler. Was wie ich jetzt dazu komme, ist zu der neuen Komponente, und zwar zu der Komponente Release Management und TFS 2013. Diesen Cycle, wer hat den noch nie gesehen? Weil den zeigen wir immer. Also ich habe mich schon fast nicht mehr getraut, den reinzunehmen, weil wahrscheinlich Neno ihn auch schon drin gezeigt hatte. Aber ich möchte hier einen Punkt an diesem Slide noch kurz zeigen. Und zwar ist dieser Prozess Build, Measure, Learn. Also diese drei Worte hier drin. Die sind beim ersten Durchlauf, ich habe es vorher angesprochen, werden wir keinen großen Erfolg haben mit unserer neuen Methodologie. Weil man muss alles aufbauen, man braucht vielleicht sogar länger. Aber über die Zeit werden wir immer wieder Punkte, durch vielleicht die Retrospektiven, die wir durchführen in unserem Team-Meetings, werden wir Erkenntnisse gewinnen, zusammen mit dem Operation-Team, zusammen mit dem Dev-Team, um eben hier Verbesserungen in diesem Cycle zu machen. Mit TFS 2012 und System Center 2012 haben wir diese Toolchain bereits geschlossen. Also das ist bereits vor anderthalb Jahren geschehen, dass wir Fehler auf der Produktion zurückspielen können in den Team Foundation Server. Und was jetzt dazu kommt, ist das Release Management, also wie deploy ich automatisiert auf einen Production Server oder auf einen Staging Server. Jetzt, was habe ich überhaupt für Aktivitäten, die ich durchführe und was habe ich für Stakeholders in einem Team? Dazu verwende ich jetzt mal von Visual Studio dieses Sequenzdiagramm. Da kann man nämlich wunderschön auch zeichnen. Und wir werden jetzt ein paar Dinge zusätzlich dazu bauen. Also ich habe jetzt ein Entwicklungsteam. Hier ganz auf der linken Seite habe ein Source Control Repository, habe eine Build- und Unit-Test-Umgebung, habe eine Acceptance-Test-Umgebung, die automatisiert einen neuen Release jede Nacht, jede Stunde, wie Sie das konfiguriert haben möchten. Und haben eine User-Acceptance-Umgebung, wo dann der User wirklich drauf geht und das testet. Und schlussendlich eine Produktionsumgebung. Und hier sehen Sie mal so ein vorkonfiguriertes Szenario. Das heißt, ich checke ein, Source Code Repository, automatisch wird deployed, wird gebildet und deployed, um eben die Unit-Tests auszuführen. Da gibt es einen Fehler, kommt zurück, der Entwickler muss nochmal einchecken, er muss nochmal eine Änderung machen, checkt das ein. Die erste Stufe hier wird durchlaufen, kommt grün raus. Dann wird ein automatisiertes Acceptance-Test durchgeführt. Smoke-Tests zum Beispiel könnten das sein, die dann wirklich die ganze Architektur, also von UI bis runter in die Datenbank, alles testet. Das wird vielleicht auch beim ersten Mal fehlschlagen. Und dann kommen wir zurück wieder zum Entwicklungsteam und die armen Entwickler müssen dann wieder von vorne beginnen, also nicht ganz von vorne. Und sie checken dann wieder ein. Sie checken dann hier wieder ein und sagen dann, ich habe jetzt die Änderung gemacht und mache hier wieder ein Check-in. Der wird dann hier wieder funktionieren. Ich mache dann einen zweiten Durchlauf, das wird dann hier auch wieder grün werden. Mache hier einen, der triggert dann wieder die Unit-Tests. Wenn die Unit-Tests grün sind, was wir doch wieder hoffen, nicht, dass wir wieder den gleichen Fehler gemacht haben wie das erste Mal, dann kommt der zweite Trigger, der automatisiert jetzt die User-Acceptance-Tests. Die werden hoffentlich dann auch die automatisierten. Der wird dann auch wieder grün werden, so hoffen wir doch. Und schlussendlich wird dieser Release-Prozess auch automatisiert ausgeführt. Also wir sagen wieder, wir machen einen Trigger und der Benutzer sagt schlussendlich, ja, ist genau so, wie ich meine Requirements geschrieben habe, habe ich mir so vorgestellt. Und schlussendlich werden wir das hier wieder auf ein Produktionssystem installieren, vielleicht manuell. Und wenn Sie sich jetzt das vorstellen, wie lange das dauert, wenn ich jedes Mal ein Paket machen muss, ich muss es irgendwo in eine E-Mail packen, muss es irgendwo auf einem Share ablegen und jemand nimmt das, ich muss ihm telefonieren, eine E-Mail schreiben oder was auch immer. Und das dauert sehr lange, vor allem wenn ich hier oben sehr viele Fehler zu Beginn mache und es wird noch viel langsamer, wenn ich unten sage, wenn der Benutzer sagt, nee, das passt mir nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ich möchte es nochmal anders haben, dann kommt es wieder zurück und wir beginnen meistens wieder ganz oben. Und das ist der Prozess, den man so beschreiben kann, Sequenzdiagramm im Visual Studio, so als Nebenbemerkung. Jetzt, es tönt sehr intensiv auch vom Tooling her. Es gibt auch Toolchains, die sind sehr intensiv. Also man braucht sehr viele Server, sehr viele verschiedene Systeme. Das ist ein Beispiel, was ich gezeigt habe. Und dann gibt es das, was wir heute anschauen, Team Foundation Server. Und zum Team Foundation Server brauche ich mit der Version 2013 eigentlich gar nichts mehr, sondern ich habe eigentlich schon alles. Wer kennt den? Die Älteren. Ich hab's. Die Eltern haben jetzt hochgeschreckt. Also ist mal so die legendäre Aussage von Trapattoni, der gesagt hat in einem Interview, ich habe fertig, Flasche leer. Und das ist auch wirklich so. Ich brauche nur den Team Foundation Server. Und das schauen wir uns jetzt an. Jetzt zusätzlich zum Team Foundation Server gibt es ja verschiedene Prozesse, wie ich das releasen kann. Man muss, muss eine Auswahl treffen, aber das ist nicht die Auswahl, die wir treffen müssen heute, sondern das ist Ihre Auswahl, die Sie treffen müssen. Nämlich, wir haben die Möglichkeit, bereits jetzt schon zu releasen, automatisiert, nämlich mit einem Teambild. Der Teambild kann auch automatisiert eine Software zusammenbauen und die irgendwo installieren. Funktioniert auch. Wir werden den Unterschied heute noch sehen, was der Unterschied ist. Wer macht schon bereits Teambild? Wer kennt das schon bereits? Okay. Was wir auch haben, ist, mit Team Foundation Server und System Center zusammen gibt es die Möglichkeit, sogenannte Runbooks zu machen. Das heißt, man hat eine Aktivität, die kommuniziert mit dem Team Foundation Server und sobald System Center hört, dass ein Bild von einem gewissen Typ mit einer gewissen Qualität abgeschlossen ist, schnappt System Center sich diesen Bild und installiert ihn oder macht, was in diesem Runbook steht und durchläuft diesen Prozess. Das ist die Integration mit System Center. Das habe ich letztes Jahr gezeigt an den Tech Days. Und was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben, wenn man es nicht selber bauen will, dann kauft man eine Software, die es schon bereits auf dem Markt gibt und integriert die in Team Foundation Server. Und das ist das, was wir gemacht haben. Also wir haben von der Firma InCycle haben wir eine Komponente gekauft, die schon bereits sehr nahe mit dem TFS zusammenarbeitet, jetzt, also schon in der Vergangenheit. Und das ist die Komponente InRelease, die jetzt neu zum Release-Management wird im Team Foundation Server. Also InRelease oder Release-Management für Team Foundation Server 2013. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, natürlich direkt ab dem Entwicklerrechner hier über so ein dickes Kabel auf irgendeinen Produktionsserver zu installieren. Empfehle ich aber definitiv nicht, weil wir da keine reproduzierbaren Ergebnisse kriegen. Dann könnt ihr zum Beispiel dann plötzlich mal für mehrere Wochen eine solche Meldung auf Ihrer Webseite stehen. Teambild. Also ich habe vorher gesehen, etwa 3 oder 4 Leute haben, oder ich sage mal 30% haben hochgestreckt und gesagt, es sind etwas mehr als 3 oder 4 Leute. Teambild, ich werde das kurz zeigen, wie Teambild funktioniert. Und damit wir da auch auf dem gleichen Niveau starten wie alle in diesem Raum. Und das Schöne daran ist, wenn Sie mal Teambuild können oder wenn Sie Teambuild verstanden haben, dann ist das Release-Management nicht mehr weit. Weil wir starten im Prinzip auch ein Bild schlussendlich. Gut. Also hier der neue Team Explorer von Visual Studio 2013 mit dem entsprechenden Bildmodul. Und ich kann jetzt hier mal so eine neue Bilddefinition öffnen, erstellen. Ich mache mir mal so einen CI-Bild, Continuous Integration-Bild. Ich definiere hier einen Trigger, sage ihm, wann er denn einen entsprechenden Bild starten soll. Manuell Continuous Integration, das heißt bei jedem Check-in. Oder ich mache einen Rolling-Bild, wo ich sage, du machst zwar immer, wenn jemand eincheckt, aber nicht mehr als alle 30 Minuten. Einen Gated Check-in ist ein sehr beliebter Trigger, wenn es um Qualitätssicherung geht. Gated Check-in überprüft, ob der Bild grün ist am Schluss, also das heißt, ob alles funktioniert hat. Und sonst kriegt der Entwickler den Pending Change wieder auf den Tisch zurück. Und der klassische Nightly Build, Weekly Build, das ist der Scheduled Build. Wir machen einen Continuous Integration Build, geben an, welchen Bereich vom Repository wir bilden möchten. Ich sage hier, wo er den Bild schlussendlich ablegen soll. Der heißt, glaube ich, so der Folder. Ja. Und schlussendlich gebe ich ihm noch an, was er alles bilden soll, also welche Konfiguration. Per Default nimmt er mir hier mal die Solution rein. Ich kann hier auch Teamprojekte angeben. Also nicht Teamprojekte, aber Visual Studio oder Visual Studio Projekte. Ich nehme die von meinem anderen Bild hier. Kopiere die mal rüber, damit ich da nicht zu lange tippen muss. Was ich ihm hier jetzt noch angeben muss, weil es eben eine ältere Visual Studio Solution ist, muss ich hier als Target Visual Studio 2010 angeben. So. Und jetzt habe ich einen neuen Bildtypen erstellt, also einen CI-Bild, der mir jedes Mal, wenn ich eine Veränderung mache in einem Source Code Repository, dass der ausgeführt wird. Ich starte jetzt diesen Bild. Der läuft jetzt hier los. Und in dieser Zeit, in der er hier durchläuft, werde ich kurz so ein Log zeigen von einem Teambild. Also so ein Teambild folgt einem automatisierten Prozess. Ich sehe hier so ein Log. Er sagt mir, welche Projekte er gebildet hat. Er führt Tests aus. Ich sehe hier zum Beispiel, dass ein Test eben nicht funktioniert hat. Ich sehe hier alle Change-Sets, die in diesem Bild mit reingekommen sind. Und ich sehe auch schlussendlich, wenn ich mit Work-Items oder Arbeitsplanung vom TFS arbeite, sehe ich auch, welche Features, welche Product-Backlog-Items und welche Tasks inkludiert sind in diesem Bild. Wenn ich das als Release-Notes verwenden möchte, kann ich das sehr gut hier extrahieren und vielleicht in meine Release-Notes mit reinpacken. Der ist jetzt natürlich wieder nicht gelaufen, aber zum Glück haben wir den noch gehabt, diesen Nightly-Build hier. Also das ist der Log-Output vom Nightly-Build. Das wäre es zu Team-Build. Jetzt Team-Build müssen wir erweitern, dass eben am Schluss von einem Bild das Ergebnis wird auf einen bestimmten Ort kopiert, liegt dort, das sehen wir dann gleich. Und dann haben wir eine bestimmte Release-Pipeline, nennen wir das. Also das heißt, wir haben eine Release-Pipeline, ist nichts anderes als verschiedene Stages in meinem Betriebsumgebung. Also ich habe einen Dev-Stage, das ist üblicherweise ist das die Entwicklermaschine oder vielleicht ein anderer Rechner, der unter dem Tisch steht irgendwo. Das wäre mein Dev-Environment. Dann gibt es eine Integrationsumgebung vielleicht, eine Quality Assurance-Umgebung und eine Produktionsumgebung. Und das nennen wir Release-Pipeline, das heißt, wir deployen nicht auf irgendeinen Server direkt, sondern wir gehen durch alle Stages hindurch. Und das ist die Release-Pipeline. Also ich brauche Leute, die berechtigt sind, diese Pipeline, diese Statusübergänge zu autorisieren. Und ich brauche Leute, die auch das Testing, die Qualität auf den einzelnen Stages durchführen. Das heißt, wir haben gesehen, vielleicht ein paar Dinge passieren automatisiert, ein paar Dinge müssen manuell nachgetestet werden und das gibt verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Testing-Tätigkeiten auf den unterschiedlichen Umgebungen. Und schlussendlich, was ich möchte, ist sehen, welcher Release wurde auf welcher Umgebung bereits installiert und was sind noch für Tätigkeiten offen, um diesen schlussendlich dann in das Produktionsumgebung oder in das Produktionssystem einzuführen. Also das sieht dann technisch so aus. Wir haben hier den Code im Team Foundation Server. Der wird gebildet, wird freigegeben, dann gibt es ein Deployment-Testing auf den unterschiedlichen Umgebungen. Und wir werden dann auch immer wieder zurückgeworfen, wenn eben ein negatives Ergebnis ist, wo heißt, der Test ist failed, geh zurück, mach die Codeänderung, mach nochmal neu, deploy das nochmal neu. Bis wir schlussendlich dann auf ein Produktionssystem installieren können. Jetzt mit dieser Komponente In-Release oder Release-Management für Team Foundation Server müssen wir ein paar Dinge mehr haben als nur den Team Foundation Server. Also es gibt ein paar Komponenten mehr, mit denen der Team Foundation Server angereichert wird. Das ist das, was wir schon bereits kennen. Der Team Foundation Server legt sein Ergebnis nach einem Bild auf einer Drop-Location ab. Drop-Location, nichts anderes als ein File-Share, der zugänglich ist für verschiedene Mitarbeiter. Dann habe ich eine Release-Management-Server oder eine Komponente, der die ganze Provisionierung, die ganze Überwachung durchführt. Auf den einzelnen Umgebungen habe ich sogenannte Agents. Das ist immer vorausgesetzt, ich kann nicht direkt vom Team Foundation Server auf eine solche Umgebung zugreifen oder installieren. Ich habe Agents, die hier installiert werden. Und das ist dann der Workflow. Das heißt, es startet Team Foundation Server, macht Build, Drop Location, Release Management Server holt das ab und deployt es nach erfolgter Provisionierung von bestimmten Mitarbeitern. Und das sind die Client-Tools, also es gibt einen Web-Client, der für die Freigabe von Releases verwendet wird, also der Release-Management-Web-Client, und es gibt einen Release-Management-Client, wo die ganzen Konfigurationen, die ganzen Prozesse definiert werden, Benutzerverwaltung etc. Das finden wir hier auf diesem Client. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das genau aussieht mit dieser Release-Management-Komponente. Also zuerst, was ich als erstes habe, ich habe ein bestimmtes Prozess-Template. Also ich gehe jetzt hier ins Source Code Repository rein, sehe, hier gibt es eine In-Release-Build-Template, das nachgelagert an einen Build-Prozess ein Deployment auf diesen Release-Management-Server ausführt. Und dieses Prozess-Template, das wird auch in meinem Nightly-Build verwendet. wenn ich hier auf das Prozess-Template gehe, sehe ich, ich habe hier einen Release-Default-Template und gewisse Attribute, die ich hier angebe, um eben schlussendlich ein Deployment auf das Dev als erstes Stage auf ein Dev-Environment ausführen kann. Ich habe jetzt auf dieser Umgebung hier, das habe ich jetzt alles auf einem Server konfiguriert, habe ich jetzt drei Webseiten. Eine ist eine Dev-Environment, die läuft auf dem Port 8000. Ich habe eine QA, also eine Quality Assurance-Umgebung, die läuft auf dem Port 9000. Dann habe ich eine Production-Umgebung, die läuft auf dem Port 10000. Und diese drei Umgebungen, da haben Sie vielleicht schon gesehen, der letzte Release, hier habe ich einen Version 1, Support Version 1, auf dem Dev-Environment auch und auf dem Production-Environment wurde die noch nicht deployed. Einfach als visuell sichtbare Änderung. Und das sehe ich auch im Release Explorer. Also wenn wir das uns anschauen, ich sehe hier jetzt eine Historie über alle Releases. Ich sehe, es gibt einen Release, der wurde in die Produktion deployed. Das sehe ich an diesem blauen Kasten ganz rechts. Und es gibt zwei Releases, die wurden nur bis Quality Assurance auf dieses Stage bis dorthin deployed. Mehr war da noch nicht drin. Da gab es vielleicht Probleme. Das Testing-Team war nicht einverstanden. Und diese können dann auch rejected werden, diese Releases, also wieder zurückgewiesen werden. Und das ist der Web-Client. Wir werden dann, wenn wir den ganzen Prozess kurz durchspielen, werden wir nochmals zurückkommen auf diesen Web-Client. Um die Konfiguration dafür zu machen, haben wir eine Release-Management-Komponente. Die könnte sich noch ändern, rein vom Layout her. Das sind wahrscheinlich dieselben, die den Testmanager gebaut haben. Die haben auch diese Komponente gebaut. Ist auch so düster, schwarz. Also vielleicht werden wir da auch noch ein paar Farben entfernen, so wie bei Visual Studio. Also was wir hier sehen, ist die Konfiguration einer Applikation. Das ist meine Webseite jetzt, die hier konfiguriert wurde. Und hier wurden auch die Konfigurationen hinterlegt. Also das heißt, ich habe jetzt ein Dev-Environment, ein Quality Assurance-Environment und ein Production-Environment. Und diese Stages, die sind hier oben konfiguriert. Und jeder Stage hat einen entsprechenden Workflow. Also wie eigentlich wie der Build-Workflow, haben wir auch hier einen Deployment-Workflow. Und der macht nichts anderes als Ausführen von Aktivitäten. Und diese Aktivitäten, die können wie beim Teambuild hier auf dieser linken Seite konfiguriert werden. Das können PowerShell-Skripte sein, das können aber auch eigengeschriebene Aktivitäten sein. Also wenn wir zum Beispiel so eine Aktivität anschauen, Start Azure VM, da muss ich schnell auf diese Komponenten gehen. Respektive, das zeige ich nachher schnell, wie das funktioniert mit den Komponenten. Also das ist die Konfiguration, wie ich die einzelnen Prozesse auf die unterschiedlichen Systeme definiere. Und hier sehe ich zum Beispiel, dass die Dev-Umgebung, da wird eine Webseite kreiert mit dem Port 8000. Und dann die entsprechenden Files dorthin kopiert. Was ich dann schlussendlich mache, wenn jemand eine Frage hat, zum Beispiel geht das nur für Webseiten, es geht für alles, was irgendwie geskriptet und installiert werden kann. Also das ist ein Beispiel von einer Webseite, weil das so schön geht, aber ich kann im Prinzip alles installieren mit diesem Workflow. Jetzt, was es dazu noch braucht, sind, wir haben ja gesprochen über Autorisierung oder Authentisierungsmöglichkeiten von den einzelnen Teams. Ich habe hier jetzt eine Liste von Teams, die in meinem Projekt arbeiten. Und hier sehe ich verschiedene Mitarbeiter, die diesen Teams zugewiesen werden. Also das heißt, ich habe ein Operation-Team, ein Quality-Assurance-Team oder ein Web-Team und diese Teams, die haben bestimmte Berechtigungen, um eben diese Stages zu approven. Also ob man von einem Quality Assurance Environment auf ein Production Environment gehen kann. Ich werde jetzt mal so einen Prozess starten. Also das heißt, ich werde mir diesen Nightly-Bild nehmen. Ich muss zuerst noch eine Änderung machen, damit wir die auch sehen. Ich mache in meiner ASP.NET-Seite setze ich das hier auf die Version 2. Checke das hier ein jetzt. Sage dem, ich habe die Version V2 gemacht. Und jetzt das. Der Nightly-Build, das ist kein Continuous Integration-Build. Den kann ich jetzt hier starten. Und der wird jetzt natürlich als zweiter in die Queue kommen, weil mein Continuous Integration-Build, der noch nicht funktioniert, als erster gestartet wurde. Und das ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, um Fragen zu beantworten. Wenn der jetzt losläuft. Also, das ist eine gute Frage. Also die Frage war, in welchen Versionen das drin ist. Diese Release-Komponente, gehe ich davon aus, dass die Frage in die Richtung geht. Also das ist eine Funktionalität vom Server und nicht von einem Client-Tool. Also Sie brauchen für den Entwickler keine zusätzlichen Lizenzen. Was Sie brauchen, ist eine Lizenz für die Person auf der Operation-Seite, weil die hat ja bis jetzt noch nicht mit dem TM Foundation Server zusammengearbeitet. Also der muss eine Lizenz haben. Aber der Entwickler selbst, der startet im Prinzip so einen Bildprozess und für ihn ist es dann erledigt. Und der Operation-Mitarbeiter, der muss eine spezielle Lizenz haben. Nein, das genügt. Der Team Foundation Server genügt. Nicht die Express-Version, ja, genau. Aber das Team, wenn Sie Visual Studio, gut, jetzt haben wir schon die Lizenzdiskussion. Wenn Sie Visual Studio kaufen mit MSDN, haben Sie schon bereits den Team Foundation Server mit dabei. Also Sie brauchen kein TFS zu kaufen zusätzlich. Sie haben MSDN, Visual Studio mit MSDN, dann haben Sie den Team Foundation Server mit dabei, müssen Sie keinen Express installieren. Wir schauen dem jetzt zu, der macht jetzt den normalen Bildprozess. Also er macht ein MS-Bild, kompiliert dieses Projekt durch, wird dann auch wahrscheinlich den einen Testfall nicht ganz durchkriegen. Das heißt, er wird derselbe Fehler wie beim Nightly-Build Nummer 6, den wir dort hatten, geben. Aber es ist ja kein roter Bild schlussendlich. Und jetzt sehen wir, dass eine Release-Komponente gestartet wird. Also in diesem Release-Prozess drin wird die Release-Komponente gestartet. Am Schluss werden noch Work-Items zugewiesen. Und dann werden wir auf der Dev-Umgebung, sobald das deployed ist, jetzt haben wir ihn noch nicht deployed, jetzt haben wir die Version 2 automatisch auf das Dev-Environment deployed. Wenn ich jetzt auf Quality Assurance gehe, habe ich immer noch die Version 1, Production, habe ich noch die Version ohne Bezeichnung. Und jetzt geht es eigentlich los und ich kann als Release-Manager hingehen und sagen, gibt es Releases, die approved werden müssen? Und dann sehe ich hier, ja, es gibt einen, der ist jetzt auf dem Dev-Environment neu dazugekommen und den möchte ich jetzt durchtesten. Den habe ich vielleicht mir auch schon angeschaut. Und ich sage, ich möchte den approven. Kann jetzt sagen, ja, funktioniert so, aber schaut euch den bitte noch mal genauer an. Bitte sehr genau anschauen. Das ist sozusagen für den Quality Assurance Tester, der sieht das. Und ich sehe hier, dieser Bild, der wurde jetzt auf die Quality Assurance Umgebung freigegeben. Also das heißt, wenn ich jetzt diesen Bild öffne in diesem Release Manager drin, dann sehe ich das Dev-Environment, da wurde es automatisch deployed, installiert, validiert und schlussendlich wurde es von mir approved, von meinem Benutzer hier, mit der Bemerkung, Sie bitte sehr genau anschauen. Und dann kann ich auf die Quality Assurance Seite gehen mit diesem Next Stage. Das wurde automatisch akzeptiert und erwartet jetzt für die Installation. Die Frage ist, ob man die Frage ist, ob ich irgendwo die Check-ins sehe, die für diesen Bild gemacht wurden. Nicht in dieser Release-Komponente drin, ich sehe das am angehängten Bild. Also wenn ich zurückgehe in meinen Release-Explorer und ich schaue mir jetzt diese Builds an, die wurden jetzt hier so mit einem kleinen Schloss gesperrt. Das heißt, die können jetzt nicht mehr gelöscht werden. Also wenn ich hier ein Bild löschen möchte, dann sagt er, stopp, halt, das ist unter Kontrolle vom Release-Management, du kannst den gar nicht löschen. Und was ich dann sehe, wenn ich den letzten Bild nehme, dann sehe ich alle Changes, die hier inkludiert wurden seit dem letzten Bild, der wirklich grün wurde, also der wirklich erfolgreich war. Also es ist im Prinzip eine Kombination zwischen Release-Komponente zur Freigabe und der Teambild, der alle Informationen drin hat. Ich gehe jetzt schnell in die Quality-Umgebung, Quality-Assurance-Umgebung und ich habe dort jetzt auch die Version 2 installiert. Was ich jetzt machen kann mit diesem Waiting for Approval von diesem letzten Bild, den kann ich auch wieder approven und sagen, hat wirklich funktioniert. Und jetzt geht er in die Produktionsumgebung. Also das heißt, er geht jetzt in die Produktionsumgebung. Aber bei der Produktionsumgebung wurde noch ein vorgelagerter Schritt eingelegt. Also das heißt, ich möchte ja nicht, wenn der sagt, ja, es funktioniert im Quality Assurance, dann gleich auf Produktion gehen, weil vielleicht habe ich ein Wartungsfenster, das ist am Wochenende oder vielleicht an einem Abend. Und nicht, wenn der auf den Knopf drückt, möchte ich es nicht gleich installieren. Und das wurde hier so definiert, in diesem Workflow, also ich sehe hier, Produktion ist immer noch die alte Version. Ich gehe jetzt nochmal in das To Approve rein. Und jetzt sagt er mir, ich muss es nochmal bestätigen. Und dann kann ich hier unten auch, sieht gut aus. Und jetzt kann ich hier auch sagen, wann er denn das ausführen soll, dieses automatisierte Deployment. Also ich kann sagen, entweder sofort, dann lasse ich das Ding leer, diese Tatumsbox, oder ich kann sagen, ich möchte das am nächsten Freitagabend um 18 Uhr, möchte ich das installieren, wenn alle sowieso schon am Feierabend Bier sind. ich habe das jetzt leer gelassen, also gleich gestartet. Dieser Prozess wird jetzt ausgeführt, wird installiert auf die Produktionsumgebung. Ich kann das auch anschauen jetzt schnell. Und sehe hier, dass jetzt daran ist, das zu installieren. Er ist noch daran. So, und jetzt habe ich im Prinzip das auf dem Port 1000. Das wurde jetzt auch mit der neuesten Version versehen. Und was ich jetzt am Schluss noch machen muss, das ist aber die Form, oder kann das machen, wenn ich sage, der hier, das funktioniert wirklich, kann ich noch eine Schlussbemerkung machen. Der beste Release, den wir jemals installiert haben oder was auch immer. Einfach eine Schlussbemerkung aus Sicht der Produktion. Kann aber definiert werden, ob das überhaupt in diesem Workflow wichtig ist oder nicht. Gut, gibt es soweit noch Fragen? Jawohl. Also wenn dieser Agent nicht via HTTP mit diesem Release-Management-Server kommunizieren kann, dann können Sie es nicht machen. Diese beiden, weil wir haben ja, ich habe es ja gezeigt, wir haben den Release-Management-Server, der hört auf diesen, auf diese Drop-Location, holt sich dort den Release ab und der sagt dann den Agents, hier hast du was zu installieren. Und wenn die Kommunikation zwischen dem Release-Management-Server und diesem Agent nicht funktioniert, dann können Sie diese Komponente nicht so verwenden, dann müssen Sie einen manuellen Prozess zwischenschalten. Sie können den Release-Management-Server verwenden und der macht dann vielleicht am Schluss ein Web-Deploy-Package oder ein MSI oder was auch immer und das wird dann manuell installiert. Also Sie können die Release-Management-Komponente trotzdem verwenden für das Approval, für den Workflow. Aber vielleicht haben Sie am Schluss dann ein Web-Deploy-Package oder irgendwas, was Sie dann auf dem Zielserver manuell installieren müssen. Ja? Die Frage ist, gibt es einen Rollback-Mechanismus? Ich kann einen, also wenn er mal auf der Produktion ist oder einfach auf der Produktion, ich müsste implementieren, die Rollback-Funktionalität. Das macht der Server nicht selbst. Ich muss ihm natürlich sagen, was er. Aber ich habe die Möglichkeit, einen Release zurückzuweisen, also Reject. Das ist eine Möglichkeit, die habe ich hier in diesem. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Release hier zu rejecten. Und dann wird er im Prinzip zurückgewiesen. Als Bild in die Stufe zurück. Das funktioniert. Aber was er dort natürlich machen muss, das müssen Sie ihm sagen. Dieser Rollback. Ja? Zwei von drei Schritten funktioniert, aber der dritte Schritt der Installation funktioniert nicht. Dann wird nicht der Stand vor dem Installationsversuch. Also die Frage ist, wenn ich drei Schritte ausführe, ein Web-Deployment mache, eine Datenbank deploye, ein Update und noch was anpasse und einer dieser Schritte funktioniert nicht, was passiert dann? Also wenn Sie müssen das handeln in diesem Activity-Prozess-Workflow. Also es ist keine transaktionale Sicherheit in diesem Release-Prozess drin, wenn das die Frage beantwortet. Christian. Die Frage ist, ob es das auch für TFS in der Cloud gibt, also das heißt diesen TFS Service oder Visual Studio Online, wie es ab morgen wird heißen. Ich muss gleich schnell überlegen. Also es gibt den TFS Service, der kann ja das direkt deployen, zum Beispiel auf Azure. Also solche Komponenten gibt es dort, also so Webseiten oder Cloud-Services direkt deployen. Diese Komponente selbst müsste irgendwo im Moment on-premise installiert werden, irgendwo auf einem Server. Also im Moment ist diese Komponente noch nicht auf dem Service drauf. Aber wenn man natürlich mit Azure zusammenarbeitet, kann man gewisse Staging-Funktionalitäten von dort verwenden. Dass ich auf verschiedenen Umgebungen verschiedene Versionen.
Jetzt sehe ich hier keine Version, ich sehe eigentlich immer die Builds.
Ja, genau.
Das ist die Möglichkeit, das zu versionieren, damit ich weiß, was wo installiert ist.
Also diesen String hier, den kann ich definieren, wie sich der setzt sich einfach hier zusammen aus einem konstanten String und dem aktuellen Datum. Wenn ich aus dem Bild natürlich die Version rauskriege, dann kann ich auch das dort darstellen. Also ein Zurückspielen.
Ja.
Also ich kann den jetzt, zum Beispiel kann ich den auf die Produktion spielen.
Das würde ich jetzt auch den ersten, der auf der Prot ist, wieder auf die QA nehmen?
Den zurück.
Genau, weil ich gleich dort einen Fehler reproduzieren will, aber die QA auch schon neuere Versionen
habe. Habe ich gar noch nie versucht. Also er lässt ihn hier auf diese Produktion und dort haben wir natürlich den. Also ich kann ihn zurücknehmen, aber das Deinstallieren muss ich selbst machen. Ja.
Das ist klar, kann ich ihn installieren lassen wieder auf einer alten Umgebung? Also wenn ich ein Bild habe, der schon auf der Prod ist und ich will ihn wieder auf die QA.
Ja, das geht, ja. Ich kann ihn zurücknehmen und wieder neu installieren. Ja. Gut, ich werde jetzt noch. Wir sind nämlich jetzt genau fertig mit der Zeit. Das noch als Übersichtsslide mit diesen zusätzlichen Funktionalitäten. Also es ist nicht nur alles um Release-Management, das heißt um diese Release-Management-Komponente, sondern es braucht auch sehr viel planungsspezifisches. Branchenstrategie spielt mit rein. Jedes Teil in einem Softwareentwicklungsteam spielt mit in so einer Komponente, um eben diesen Zyklus schneller zu machen. Und nicht nur am Schluss ein cooles Tool, was irgendwie auf Knopfdruck ein automatisiertes Deployment macht, sondern Branchenstrategie, Projektplanung etc. etc. alles spielt in dieses Puzzle mit rein. Gibt es jetzt noch eine abschließende Frage? Sonst wäre ich noch ein paar Minuten hier und wünsche Ihnen noch einen schönen Rest der Tech Days.